Sollte also dann auch möglich sein, dass man die Ordnung ein bisschen im Auge behält. Jetzt geht es erstmal lang und hauptsächlich und mit Schwergewicht um die erste. Was ist die Natur dieser Krisenlage? Also die Rede ist oder behandelt werden soll die Symbiose und das Zerwürfnis zwischen der politischen Macht und der Finanzwirtschaft. Und daran soll sich zeigen und wird sich zeigen, dass der kapitalistische Staat gar nicht bloß, so wie der Engels das damals gesagt hat, ideeller Gesamtkapitalist in dem Sinn ist, dass die politische Obrigkeit für die gesetzlichen Rahmenbedingungen der freien Konkurrenz sorgt. So hat man das damals aufgefasst, ist ja auch viel dran für sich. Aber da ist man noch lange nicht mit fertig. Wenn man diese Staatswirtschaft betrachtet, kommt man dahinter, der kapitalistische Staat ist nicht bloß ideeller Gesamtkapitalist, sondern obwohl er selber gar kein Kapitalist ist, also selber nicht investiert und Profit macht, ist er sowas wie der Gesamtunternehmer seiner kapitalistischen Wirtschaft oder seiner ganzen kapitalistischen Nation. Das soll erläutert werden. Ich will mal was deutlich trennen dabei. Mal trennen zwischen, was, wenn man brav Zeitung liest, man eigentlich sowieso weiß und was man in den Zeitungen nicht findet. Ich fange mal an mit über die jetzige Lage, was man in den Zeitungen findet und als Zeitungsleser eigentlich von vornherein weiß. Jeder erinnert sich, der das also mitgekriegt hat und verfolgt hat, dass vor jetzt knapp 2 Jahren, Herbst 2008, die Staaten die Banken gerettet haben, die Banken haben retten müssen, weil das Bankensystem eigentlich zusammengebrochen ist. Wie und warum? Naja, die haben ihre spekulative Vermehrung von Vermögenstiteln und Krediten über die Jahre immer weiter getrieben und auf die Weise eine große Akkumulation von solchen Vermögenswerten betrieben, bis sie eines Tages misstrauisch geworden sind in die Einlösbarkeit all der Verwertungsversprechen, die diese Titel sind. Verwertungsversprechen heißt erstmal, jeder dieser Titel besteht darin, dass irgendeine Institution ein Wertpapier verkauft und dem Käufer verspricht, ich zahle dir Zinsen drauf und ich zahle dir es irgendwann zurück. Das ist ein Verwertungsversprechen als Handelsgegenstand. Das Verwertungsversprechen wird verkauft, der Käufer besitzt dann diesen Titel. Und natürlich kriegt der Titel einen Preis auf den Märkten, solange sich auf den Märkten Käufer finden, die daran glauben, dass dieses Versprechen auch eingelöst wird. Und sobald es da Zweifel gibt, verfallen die Preise für diese Versprechen und es finden sich keine Käufer mehr und dieses Kapital wird vernichtet und mir nichts, dir nichts stellt sich raus, dass außer dieser Sorte Verwertungsversprechen, außer dieser Sorte Schulden anderer, die Banken überhaupt nichts besitzen. Ihr ganzes Vermögen besteht in Wertpapieren, also in Verwertungsversprechen anderer oder mit anderen Worten in Schulden anderer. Auch das Wort will ich vielleicht an der Stelle noch einführen. Insofern ist das Vermögen von Banken per se eine spekulative Größe. Nicht, wenn sie jetzt speziell spekulativ damit umgehen oder nicht. Es ist eine spekulative Größe, denn es besteht in einem Papier, das beinhaltet ein Versprechen, zukünftig gibt es Zinsen und Rückzahlung. Und dieses Und der Wert, den die Banken dann in ihre Bilanzen schreiben oder den sie auch erlösen, wenn sie das Wertpapier auf Wertpapiermärkten weiterverkaufen, der Wert ist die Antizipation der zukünftigen Einlösung dieser Versprechen. Ob die Einlösung stattfindet oder nicht, liegt in der Zukunft, gelingt oder gelingt nicht. Aber eine zukünftige Rendite wird als heutiger Wert gehandelt. Insofern besteht der Reichtum dieser Institutionen in lauter Antizipationen zukünftiger Gewinne und in der Kapitalisierung dieser Antizipation. Kapitalisierung soll da heißen, der zukünftige Gewinn wird erwartet und auf die Sicherheit und die Höhe dieser Erwartung hin bilden sich Preise an den Kapitalmärkten für solche Papiere. Also die Erwartung ist die Grundlage für einen Preis, der gezahlt wird. Das ist der Reichtum dieser Institutionen. So, wie systemrelevant die sind, da brauche ich jetzt mal nicht mehr drüber reden, das haben wir damals gemacht und die Staaten haben es ja bewiesen, wie systemrelevant sind, indem sie entschlossen waren, die Banken um jeden Preis zu retten. Das haben sie getan. Das haben sie getan, indem sie durch einen politischen Beschluss gigantische Geldbeträge geschöpft haben. Es waren damals in Europa auch 700 Milliarden. In den USA waren es ihrerseits 700 Milliarden Dollar. Gigantische Geldbeträge geschöpft und damit ja, sich hinter die Banken gestellt, auf verschiedene Weise. Zum Teil mit Garantien für deren Einlagen, damit die Bankkunden nicht hingehen und ihr Geld zurückfordern. Zum Teil mit Garantien für die Interbankenschulden, für die Schulden, die Banken untereinander haben. Zum Teil dadurch, dass die politische Zentralbank billiges Geld und Liquiditätshilfen in jeder gewünschten Menge zur Verfügung gestellt hat und übrigens bis zum heutigen Tag in jeder gewünschten Menge den Banken zur Verfügung stellt. Zum Teil damit, dass die Staaten über den Staatshaushalt richtig Geld an die Banken transferiert haben, als Kapitalhilfen oder indem sie den Banken wertlose Papiere abgekauft haben und in den Papieren damit für die Banken jedenfalls wieder einen Wert beigemessen haben. Oder dadurch, dass sie Banken gleich wie die Commerzbank oder die IKB und solche verstaatlicht haben. Darüber hat der Staat im Staatshaushalt einen Posten eingerichtet, Geld ausgegeben und diese Ausgaben, die der Staat für die Banken getätigt hat, ein schöner kleiner Scherz, hat er dadurch finanziert, dass er bei den Geretteten sich das Geld geborgt hat, mit dem er sie rettet. Er hat auf dem Kapitalmarkt bei den Banken Schulden gemacht oder er hat Schuldpapiere aufgelegt und sie auf den Markt angeboten und die sind als die sichersten Papiere der Welt von den Banken gekauft worden, die mit der Verausgabung des Geldes, das durch die Papiere eingenommen wurde, gerettet worden sind. Und damit hat der Staat nicht nur die Banken gerettet, sondern ihnen auch gleich durch den Verkauf seiner Schulden wieder eine neue halbwegs zuverlässige Einnahmequelle verschafft. Eine Profitquelle ist eben die Verzinsung der Staatsschulden durch den Staat. Halten wir fest, mit einem politischen Beschluss wird das Geld geschaffen, mit dem die Banken gerettet werden und die Rettung findet statt. Man muss sagen, das kann die politische Macht. Mit dem politischen Beschluss, mit dem Akt der Macht, mit einem Machtwort, findet die Rettung der Banken und die Schöpfung von Unmengen von Geld statt. Alles das steht in der Zeitung. Was jetzt kommt, steht auch in der Zeitung. Inzwischen bedanken sich die Geretteten bei ihren Rettern mit Misstrauen in genau die Schulden der Staaten, die nicht zuletzt für ihre Rettung aufgelegt worden sind. Die Banken, die internationalen Geldinvestoren, misstrauen den Staatsschulden die trauen in größerem oder kleinerem Grad den Staatsschulden der kapitalistischen Länder. Der Paradefall ist natürlich Griechenland, da ist es zur vollständigen Staatspleite gediehen. Jeder weiß, dass ohne das Euro-Rettungspaket ganz Südeuropa genauso pleite gewesen wäre. Und alle Welt sagt, mit England ist es nicht viel besser, mit den USA steht es nicht viel besser und wie es mit Deutschland und Frankreich steht, speziell wenn sie als Garanten für den ganzen Euroraum in Anspruch genommen werden. Das steht alles noch nicht fest. Jedenfalls, die Banken und Investoren bewerten jetzt die öffentlichen Schulden wie vorher private. Sie nehmen die öffentlichen Verwertungsversprechen. Denn Verwertungsversprechen haben die Staaten ihnen ja verkauft. Wir machen Schulden und da kriegt und die Schulden machen wir bei euch und was kriegt ihr dafür, dass ihr Geld rüberrückt? Ihr kriegt einen Zettel, da steht eben drauf, Verzinsung und Tilgung, da, Tilgung dann und dann. Jetzt bewerten die Staaten, die Banken und die Investoren die öffentlichen Schulden genauso wie vorher private. Sie fragen sich, wie sicher eigentlich die Verzinsung und die Tilgung ist. Dabei ist die Geschichte mit der Tilgung ein kleiner Zirkel, denn die Tilgung von Staatsschulden findet nicht statt in der Weise, dass der Staat die Schulden zurückzahlt, sondern sie findet statt in der Weise, dass der Staat neue Schulden aufnimmt und damit die alten zurückzahlt. Das steckt in dem Wort Netto-Neuverschuldung immer drin. Netto-Neuverschuldung ist ein Ausdruck dafür, dass jedes Jahr immer mehr Schulden gemacht werden. Die werden nicht zurückgezahlt, sondern zurückgezahlt wird die einzelne Tranche. Aber damit, dass man andere Schulden macht, mit denen man das Geld mobilisiert, das man zur Rückzahlung der einen Tranche benutzt. Und über das ganze Jahr gesehen und bilanzmäßig kommt dabei nicht bloß ein stabiler Zustand raus, die Staatsschulden werden nie weniger, sondern der Trend ist, seit dem Zweiten Weltkrieg immer zu, die Staatsschulden werden auf die Weise immer mehr. Also ist der Test, ist die Prüfung, die auf die Tilgung geht, eigentlich immer eine Selbstprüfung der Banken, wollen wir denen noch neue Schulden abkaufen, mit denen sie die alten tilgen. Und das ist dann eigentlich bloß der Test darauf, trauen wir den Staaten zu, auf Dauer die Zinslast zu tragen, die sie mit ihrer Verschuldung eingehen. Das ist die Frage, sind die Staatseinkünfte eigentlich geeignet, die Verwertungsversprechen, die die Staaten da verkaufen, um Geld zu mobilisieren, sind die Staatseinkünfte geeignet, die Zinspflichten zu decken? Und in einer Reihe von Staaten sind die Finanzmärkte schon zum Schluss gekommen. Für viele anderen Staaten ist es als Drohung im Raum. Die Finanzinvestoren, die Banken sind der Meinung, das ist alles nicht mehr so zuverlässig. Und sie verweigern hier und dort den Abkauf neuer Staatsschuldpakete und damit treiben sie die Staaten in den Staatsbankrott. Wenn nämlich neue Schulden nicht mehr abgekauft werden, können alte nicht bedient werden, können alte nicht getilgt werden. Und wenn alte nicht getilgt werden, dann ist der Schuldner bankrott. Muss man sagen? Vorher habe ich gesagt, die Banken retten mit einem politischen Machtwort, das können die Staaten. Staaten ruinieren durch ein ökonomisches Misstrauen in ihre Schulden, das kann die Finanzmafia. Politiker finden das zum Teil extrem ungerecht. Ja, nehmen wir die Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die sich ja auch immer mehr zu einem ganz regulären Politiker mausert. Die kann auch schon diese Redensart. Es kann nicht sein, dass die Geretteten den Retter schlecht machen. Die sagen immer, es kann nicht sein, die Politiker, und meinen immer, es sollte nicht sein. Die stellen immer fest, es ist, aber sie finden es nicht richtig. Und dann sagen sie, es kann nicht sein. Gut, sie finden es extrem ungerecht. Sie möchten gern den Banken verbieten, den Staat zu schädigen. Haben dabei aber Schwierigkeiten, wie man das überhaupt machen soll oder kann. Vor allen Dingen ohne die Leistung der Banken dabei auch noch zu schädigen. Damit sind die Zeitungen voll. Also das bisher, alles bisher, was ich erzählt habe, ist nichts, wo es quasi Schlüsse bräuchte. Das steht alles in der Zeitung bis hierher. Das kann der Staat, das können die Finanzmärkte. Was nicht in der Zeitung steht, ist der Schluss auf die ökonomische Natur dieser staatlichen und dieser finanziellen Macht, die da aufeinandertreffen. Den Schluss will ich jetzt mal schnell machen. Wenn der Staat, das war ja die erste Hälfte des quasi des zusammengefassten Berichts, wenn der Staat durch ein Machtwort Banken retten und Kredit in die Welt setzen kann, wenn er durch ein Machtwort Geld schöpfen kann, wo es private Kapitalisten wegen ihrer Profitrechnung nicht mehr wollen und nicht mehr können, dann zeigt es eins. Erste These, Gewalt ist die Seele des Geldes. Es ist wirklich die Macht der Hoheit, die das Geld schöpft. Die das Geld schöpft, die es emittiert. Es ist die Macht der Hoheit, die diese Zettel mit dem gesetzlichen Annahmezwang ausstattet. Und damit ihnen, den Zetteln, die gesellschaftliche Wirkmacht beigibt. Es ist die Macht der Obrigkeit, die die ganze Gesellschaft aufs Eigentum verpflichtet und ihr den Respekt des Eigentums aufzwingt und damit der Gesellschaft auch das Bedürfnis nach dem allgemeinen Verkehrsmittel der Eigentümergesellschaft, Geld, beibringt. Das Bedürfnis, das dann die Staatsmacht durch ihre mit Gewalt ausgestatteten Zettel befriedigt. Diese Rolle des Staates als Schöpfer des Geldes ist wichtig. Das ist sozusagen der ganz, in der Hinsicht ist der Staat der Ausgangspunkt des Geschäftslebens. Und nicht bloß überhaupt Ausgangspunkt, so nach dem Muster, da geht's aus, sondern er bleibt auch das Rückgrat des ganzen Kreditsystems, in dem sein Geld, das von ihm geschaffene, hoheitlich emittierte Geld, immer nur über die Zentralbank in die Gesellschaft kommt und über die Zentralbank dadurch in die Gesellschaft kommt, dass Privatbanken einen Bedarf nach Geld haben. Und mit diesem Angebot, die Privatbanken können sich bei der Zentralbank Geld holen, ermöglicht der Staat den Banken die Gleichung, auf denen ihr ganzes Geschäft beruht. Eine Gleichung, die überhaupt nicht selbstverständlich ist. Nämlich die Gleichung, dass Schulden Geld sind. Es ist das Wesen des Bankgeschäfts, das Wesen des Bankkapitals. Schulden sind so gut wie Geld. Man muss vielleicht mal daran erinnern, Schulden sind erstmal das Gegenteil von Geld. Geld ist diese zum kapitalistischen Gemeinwesen gehörige Verfügungsmacht über das Eigentum anderer in Form eines Dings. Geld ist, wenn ich das habe, dann steht mir alles Kaufbare offen. Dann steht mir alles Kaufbare zur Verfügung. Geld ist gesellschaftliche Zugriffsmacht in der Welt des Eigentums. Schulden sind erst einmal was, die macht man, weil man kein Geld hat. Wer Geld hat, der kann ja das Geld benutzen. Schulden macht man, weil man kein Geld hat. Schulden sind geliehenes Geld nach der einen Seite. Geld, das einem nicht gehört, das man zurückzahlen muss. Und nach der anderen Seite sind Schulden anderer, die man besitzt, ein Versprechen späterer Rückzahlung. Eigentümliche Geschichte, man gibt Geld weg und behält es dabei gleichzeitig. Ja, das Kreditverhältnis ist eine eigentümliche Sache. Einer gibt Geld weg und bleibt gleichzeitig der Eigentümer des Geldes. Er verleiht es. Er erlaubt anderen die Macht seines Geldes zu benutzen. Aber bleibt selber der Eigentümer des Geldes. Wie existiert das Eigentum zunächst? In der Form eines Versprechens anderer, du kriegst es irgendwann zurück. Das ganze Wesen des Bankgeschäfts besteht darin, dass man mit dem Versprechen, man hat einmal Geld verliehen, das hat dann der andere, der Schuldner hat das Geld. Man selber, die Bank, besitzt das Versprechen, der zahlt es irgendwann zurück und die rechtliche Pflicht, er muss es zurückzahlen. Das Wesen des Bankgeschäfts besteht jetzt darin, dieses Versprechen, das doch erst einmal nicht vorhandenes Geld repräsentiert. Das kommt ja erst irgendwann zurück. Dieses Versprechen, wie aktuell verwendbares Vermögen zu behandeln, indem man zum Beispiel dieses Versprechen selber zum Handelsgegenstand macht und weiterverkauft. Oder indem man auf dieses Versprechen hin sagt, ich habe dann und dann solch so und so viele Milliarden hereinzukommen, daraufhin kann ich doch meinerseits Kredit nehmen, wieder bei einem anderen. Die Fähigkeit, nicht warten zu müssen, bis das Geld zurückkommt vom Schuldner, der es nach 10 Jahren dann wieder hergibt, sondern gleich mit den Schulden weitere Geschäfte zu machen. Das ist das, was ich sage als, das Bankwesen besteht darin, Schulden als Geld zu behandeln. Und diese Fähigkeit, die ermöglicht der Staat den Banken, indem er ihnen ein Angebot macht. Wenn ihr Geld braucht, um Verpflichtungen, die ihr euren Kunden gegenüber habt, einzulösen, wenn ihr die Einlagen, die die Banken haben, haben sie gleich weiter verliehen und ein Kreditgeschäft draus gemacht. Wenn jetzt die Einleger mal ihr Geld zurück wollen, haben es die Banken natürlich nicht. Ist immer so. Wenn zu viele Einleger ihr Geld zurück wollen, ist immer die Bank pleite. Aber bei uns ist dafür gesagt, sie ist nicht gleich pleite. Sie kann mit guten Schuldtiteln zur Zentralbank gehen und sich für gute Schuldtitel frisches Geld dort abholen. Sie kann Schulden gegen Geld tauschen. Das ist, was ich sage. Der Staat ermöglicht den Banken, Schulden als Geld zu behandeln, indem er den Umtausch von Schulden in Geld übernimmt, wenn es nötig ist. Er macht die Gleichsetzung zwischen Schulden und Geld in seiner Zentralbank. Damit muss man sagen, damit gibt, das ist wichtig, weil später kommt gleich die Umkehrung, damit gibt die politische Macht dem privaten Finanzgeschäft Kredit. Euer Geschäft verdient das Vertrauen der Obrigkeit. Die Obrigkeit macht sich selber zum Garanten der Gleichung von Schulden und Geld, mit der ihr euer Geschäft macht. Die Leistung davon kommt später noch. Aber jedenfalls erstmal, das ist das, was der Staat als Schöpfer des Geldes für das private Bankwesen tut. Als dieser, nächster Schritt, als dieser politische Garant des Kreditwesens, als die politische Macht, die Geld schöpfen kann, nicht infolge bloß wie Private, bloß infolge gelungener Geschäfte Kredit genießen, sondern qua Hoheit Kredit genießt. Als solcher Garant des Kreditwesens genießt der Staat jetzt selber beim Finanzkapital Kredit. Er kann Schulden beim Finanzkapital machen, um seine Haushaltsbedürfnisse abzudecken. Also das ist ein interessanter Kreisverkehr. Der Staat kreditiert und garantiert das Finanzgeschäft, indem er die Gleichung von Geld und Schulden abdeckt, den Banken Zugang zu Liquidität verschafft, wenn sie sie brauchen, so reden die, Zugang zu frischem Geld verschafft, wenn sie sie brauchen. Erster Akt. Zweiter Akt. Also so gibt der Staat dem Finanzwesen Kredit. Zweiter Akt. Das Finanzwesen gibt dem Staat Kredit, indem es seine Schulden abkauft. Indem es, wenn der Staat Haushalt Geld braucht, das Angebot macht, leih dir was bei uns, für uns sind deine Schulden Geldkapital, und zwar im Prinzip erstmal, anders als jetzt in der Sonderlage, erstmal unbezweifelbare Schulden. Schulden, die selber so gut wie Geld sind, weil sie ja die Schulden der Obrigkeit sind. Also das Gewalt, die Seele, der innere Kern des Geldes ist, hat schon eine weite Wirkung. Mit dieser politischen Gewalt wird das ganze Finanzwesen gestützt und freigesetzt und flott gemacht zu seiner Aktivität und zu seiner kapitalistischen Akkumulation, zu seinem Geschäftswesen. Jetzt das umgekehrte Bild. Staatsschulden erfahren das Misstrauen durch die Märkte. Jetzt zeigt sich das Gegenteil. Was ist passiert? Die Staaten haben die Banken gerettet und da haben sie ökonomisch was Eigentümliches gemacht. Sie haben private Kreditgeschäfte, die sich eben nicht als Kapital bewährt haben. Im Finanzwesen heißt es erstmal, die Misstrauen geerntet haben hinsichtlich dessen, ob die Versprechen eigentlich einzulösen sind. Der Staat hat private Kredite, die schon aufgeflogen waren, die schon bewiesen haben, dass sie kein Kapital sind, vor dem Kollaps bewahrt. Wodurch? Oder vielleicht den Satz noch vorher. Der Staat hat private Kredite, die schon bewiesen haben, dass sie kein Kapital sind, die schon bewiesen haben, dass sie überakkumuliert sind, dass es viel zu viel Verwertungsansprüche, viel zu viel Verwertungsversprechen für die vorhandenen Verwertungsmöglichkeiten gibt. Diesen schon aufgeflogenen Kreditgeschäften hat der Staat den Offenbarungseid erspart, den Kollaps verhindert. Wodurch? Indem er noch viel mehr Kredite geschöpft hat. Es ist eine interessante Geschichte. Der Staat beantwortet die Überakkumulation vom Kredit mit noch viel mehr Überakkumulation. Er will, dass zu viel an privatem Geldkapital heilen, indem er noch einmal zu viel an staatlich geschöpftem Geldkapital umdraufsetzt. Und diese Vermehrung der Staatsschulden gerät jetzt in die Prüfung durch die privaten Finanzakteure. Könnten ihr das eigentlich auf die Dauer bedienen? Jetzt haben wir eine zweite Auskunft. Der erste Satz war, die Seele des Gelds ist die Gewalt. Die zweite Auskunft heißt, damit ist die Sache mit dem Geld aber noch nicht fertig. Diese private Verfügung, diese in privater Hand existierende gesellschaftliche Macht, die das Geld ist, wird vom Staat emittiert. Das stimmt. Und er kann das. Und er kann das auch, wenn sich's nicht rentiert. Das haben wir ja alles gelernt jetzt in den letzten 2 Jahren. Aber diese politisch geschaffene Zugriffsmacht braucht ihr Bestätigung durch erfolgreiches kapitalistisches Privatgeschäft. Sie braucht ihr Bestätigung durch die Geschäftswelt, die diese Schulden als Kapital wirken lässt. Und wenn das nicht zustande kommt, dann macht sich das geltend als eine wachsende Staatsverschuldung, der keine entsprechenden staatlichen Einnahmequellen gegenüberstehen. Das staatlich geschaffene Geld, soweit Tat der politischen Macht, ist angewiesen auf die private Anerkennung. Zunächst erstmal überhaupt die private Anerkennung durch die Banken und Finanzakteure, die die staatlichen Schulden aufkaufen. Und indem sie sie aufkaufen, bestätigen sie diesen staatlichen Schuldenemissionen, dass sie tatsächlich in der Finanzwelt als Geldkapital Anerkennung finden. Ja, in Staatsschulden kann man gut investieren, wenn sie sie kaufen. Zweitens aber, damit sie sie kaufen, braucht es noch mehr als das, dass die Finanzakteure das tun. Die Finanzakteure brauchen einen Grund, es zu kaufen. Und die kaufen es, wenn sie, spekulativ wie ihr Geschäft nun mal ist, drauf bauen und setzen können, dass die staatlichen Einnahmequellen, also das Steueraufkommen, auch irgendwie mitwächst mit den staatlichen Zinspflichten. Dass also insgesamt die kapitalistische Gesellschaft als Profitquelle funktioniert und in dem Maße wachsend funktioniert, wie Staatsschulden wachsen. Man kann das noch anders ausdrücken. Wenn der Staat Schulden macht und mit ihnen seine Ausgaben finanziert, welche es auch immer sein mögen, wenn der Staat Schulden macht, dann verschafft er sich eine Zahlungsfähigkeit, die aus seinem Steueraufkommen nicht gedeckt ist. Er verschafft sich eine Zahlungsfähigkeit, mit der er für die heutigen Steuern nicht reichen. Das kann er machen, indem er zukünftige Steuereinkünfte schon heute für die Zukunft und letzten Endes für alle Zukunft ans Finanzkapital verpfändet. Ist gleich eine langfristige Verpflichtung, Zinsen zu bedienen, eingeht. Naja, dann ist die Prüfung, die diese Schulden sich gefallen lassen müssen, die, kann der Staat auf Dauer diese Pflichten auch erfüllen? Also findet eine Betrachtung, eine Abschätzung statt zwischen dem Wachstum der Nationalökonomie, des Bruttosozialprodukts und darüber dem Wachstum des Steueraufkommens auf der einen Seite und dem Wachsen der Zinslasten auf der anderen Seite. Wenn dann Schulden gemacht werden vom Staat, gar nicht um Wachstum anzuleiern, gar nicht um neues Wachstum anzuschieben durch Investitionen, durch neue Infrastruktur oder was auch immer, sondern wenn vom Staat dann Schulden gemacht werden, nur um schon aufgeflogenes Geldkapital vorm Kollaps zu bewahren, also gar keine neuen Quellen erschlossen werden, dann schafft genau diese Aktion der Rettung genau das Misstrauen in die Bedienbarkeit der Staatsschulden, das jetzt vorliegt. Ein Punkt, den man richtig raussetzen muss, ist, worauf verlassen sich eigentlich sowohl die Staaten, wenn sie Schulden machen, wie die Geldanleger, wenn sie Staatsschulden kaufen. Sie verlassen sich drauf, wenn es funktioniert, und es hat ja bis jetzt immer funktioniert, sie verlassen sich darauf, dass in dieser Gesellschaft Schulden schon als Kapital funktionieren. Das ist die Verbindung. Das ist die Verbindung zur Welt der Ausbeutung. Die brauchen untereinander nie Ausbeutung zu vereinbaren, die Staaten und die Finanzhaie. Die leben eigentlich in einer ganz anderen Welt. Aber beide Seiten verlassen sich darauf, dass in dieser Gesellschaft Geld noch immer ein Plus abwirft. Dass also in dieser Gesellschaft Geld noch immer Anwendungen findet, dass wenn man es wo reinsteckt, dass hinterher mehr rauskommt. Und das eigentlich, muss man sogar sagen, auf der Ebene des Staates, dass die gesamte Gesellschaft als Profitmaschine funktioniert. Dass das Leben des ganzen Volkes dazu taugt. Das ist die Verbindung zur Welt der Ausbeutung. Auf die verlässt sich dieses Zusammenspiel von Staat und Finanzkapital hundertprozentig. Und eins ist ganz klar. So wenig die sich drum kümmern, wie es gerade um die Ausbeutung steht, so sehr ist so wenig die sich in ihrem immer mehr Schulden machen, immer mehr Kredit nehmen, immer mehr investieren, immer mehr den Staat aufrüsten, bremsen lassen, beschränken lassen, von dem aktuellen Profit, der aus der Arbeit der normalen Menschen herausgeholt werden kann. Bei ihnen ist eben alles Antizipation und Vorschuss, Kapitalvorschuss, damit es morgen mehr wird. Da wartet man nicht drauf. Da zählt man nicht kleinlich nach, wie viel es heute ist. So sehr ist umgekehrt klar, dass wenn die Welt der Ausbeutung mal nicht mehr funktionieren würde, dann wäre diese Freiheit der Finanzierung vollkommen, und zwar mir nichts, dir nichts tot. Es beruht alles darauf, dass die Welt der Ausbeutung zuverlässig funktioniert. Man merkt ja, an der fehlt ja auch nichts. Dennoch, sie haben so viel Schulden gemacht, dass sie jetzt Zweifel haben, ob die Staaten das dauerhaft bedienen können. Deswegen, der erste Satz war, die Seele des Geldes ist die Gewalt. Der zweite Satz muss sein, zwei Seelen wohnen sozusagen in der Brust des modernen Geldes. Der zweite Wesenskern des modernen Geldes ist die Zuverlässigkeit der Ausbeutung. Dass das immer funktioniert, ist die absolute Basis dieses Hin- und Her-Kreditierens von Obrigkeit und Finanzgeschäft. Dann aber, wenn das funktioniert, und das will ich jetzt noch dazu sagen, außerhalb von Krise, das ist der normale Gang der Dinge, wenn die Welt der Ausbeutung vor sich hin funktioniert, dann ist dieses Hin- und Herspiel von Staat und Finanzkapital, und eigentlich muss man doch sagen, der Staat kreditiert die Banken und die Banken kreditieren den Staat. Dann ist dieses Hin- und Herkreditieren das große Schwungrad des modernen Kapitalismus. Das ist die Quelle dieser sagenhaften Dynamik der kapitalistischen Gesellschaft, die man ja im Vergleich zum realen Sozialismus so lobt. Was ist der Gehalt dieser Dynamik? Der Gehalt der Dynamik ist eine große Umkehrung. Ich habe vorhin schon angefangen, diesen Zusammenhang aufzudröseln. Wie ich davon geredet habe, der Staat garantiert den Banken die Gleichung von Schulden sind Kapital. Das hat eine Konsequenz. Er erspart den Banken nämlich die Beschränkung ihres eigenen Geldverleih- und Kreditgeschäfts auf die Grenzen, die ihre eigene Fähigkeit, ihre Verpflichtungen zu garantieren, mit sich bringen würde. Er befreit die Banken von einem Schatz, davon, dass sie einen Schatz besitzen und davon, dass der Schatz mit seiner begrenzten Größe immer auch eine Grenze fürs Verleihen ist. Geld können die Banken unter den modernen Umständen, weil der Staat ihnen die Gleichung von Schulden ist, sind Kapital, Schulden sind Geld, garantiert. Verleihen können die Banken nicht nach Maßgabe dessen, was sie besitzen, sondern nach Maßgabe dessen, was sie für Chancen, für Geschäfte entdecken. Das muss man mal sehen, was das für eine interessante Umkehrung ist. Es ist nicht mehr so, dass die Akkumulation von gestern mit den Gewinnen von gestern, die reinvestiert werden können, dass das, was in der Vergangenheit schon aus der Menschheit herausgeholt worden ist, das Mittel und die Grenze dafür ist, was wir heute investieren und zur Benutzung der Menschen einsetzen kann. Sondern es dreht sich um. Nicht mehr die frühere Akkumulation definiert die Chancen der Profitmacherei heute, sondern die entdeckten und geglaubten Chancen der Profitmacherei heute mobilisieren den Kapitalvorschuss, der nötig ist, um diese Chancen wahrzunehmen. Mache ich mich verständlich mit der Umkehrung? Vor allen Dingen auch richtig ein bisschen, sind wir noch beieinander.
Aber in der Vergangenheit muss ja auch schon einiges an Geschäft sicher und erfolgreich funktioniert haben. Sonst glaubt man ja nicht für den Vorschuss, dass derjenige, der jetzt was für die Zukunft verspricht, das auch einhalten kann. Also es kann ja jetzt nicht jeder daherkommen und sagen, ich verspreche für die Zukunft Gewinne, Geschäft. Er muss ja auch was vorweisen können, was in der Vergangenheit schon gelaufen ist. Also ist das wirklich nur eine Umkehrung oder... Das klingt jetzt so, als sei das egal, dass der schon, oder die Nation oder das Privatgeschäft bei dem, der jetzt kreditiert wird, schon jahrelang erfolgreich gelaufen ist. Das fördert natürlich dessen Glaubwürdigkeit, dass das Geschäft auch in der Zukunft läuft.
Wir müssen jetzt vielleicht auch unterscheiden. Der erste, an den du jetzt denkst, ist der letzte Kreditnehmer. Also der Kunde der Bank. Kriegt der Kredit oder nicht? So, der private Kunde der Bank kriegt Kredit, wenn er Sicherheiten bieten kann. Unser eins. Wenn du da Häusler besitzt oder wenn du da regelmäßiges Einkommen hast, wenigstens, daraufhin kannst du den Kredit kriegen. Geschäftskunden, selber Unternehmer, kriegen Kredit, zum Teil nach Maßgabe der Geschäft, der Größe des Geschäfts, das schon läuft. Da ist dein Argument einschlägig. Zum Teil nach Abschätzung der Geschäfts, des, wie heißen die, sagen die immer, des Geschäftsmodells. Das der kreditsuchende Unternehmer der Bank unterbreitet. Die Bank beurteilt nicht, das ist sozusagen bloß die traurige Rückfallposition. Was kann man denn bei dem holen, wenn das Geschäft daneben geht? Dann macht's was aus, wie viel er schon hat. Aber eigentlich beurteilt die Bank die Geschäftschance, die der Unternehmer wahrnehmen will und setzt auf die, wenn sie ihm damit einen Kredit gibt. Das ist die Seite, das hat verschiedene Grade, selbstverständlich. Eine Firma wie VW kriegt leichter einen Kredit als ein Niemand. Aber es gibt Venture Capital, es gibt das Bedürfnis nach Kapital für Unternehmensgründer, die irgendeine neue Geschäftsidee haben, die eine neue Biotechnologie, die ein neues Biotechnologieprodukt zur Marktreife bringen wollen und so weiter. Und da merkt man, die haben gar nichts vorweg. Bei der Internetblase war es sehr so, ja, dass lauter Start-ups sofort Geld gekriegt haben, weil man ihnen Geschäftschancen zugetraut hat. Kommt natürlich noch die andere Seite. Das Bankwesen selber ist natürlich also die Seite, wie viel können denn die Banken an Kredit vergeben? Das ist natürlich auch ein Produkt früherer Akkumulation. Also ein Land, das schon 100 Jahre erfolgreichen Kapitalismus hat, hat mehr Privateigentum, hat mehr Bankeinlagen, hat mehr Privatvermögen, die Banken verwalten lassen und damit immer mehr Vermögenstitel, die sich zur Grundlage von Verleihgeschäften machen lassen können. Dennoch, noch im 19. Jahrhundert haben die Banken immer mit einem Goldschatz garantieren müssen für die Austauschbarkeit ihrer Zahlungsversprechen gegen Geld. Und das hat ihre Fähigkeit, Kredit zu geben, begrenzt. Oder umgekehrt, wenn sie die Grenze nicht respektiert haben, hat es Bankpleiten gegeben. Und diese Neuerung, dass der Staat den Banken das Herausgeben von Banknoten verbietet, selber macht, dafür aber ihnen den Umtausch von guten Schulden in Banknoten garantiert, hat die Banken von der Begrenzung ihrer eigenen Reserven befreit. Übrigens so sehr, dass es inzwischen die Politik ist, die entscheidet, wie viel Reserven man den Banken überhaupt noch abverlangen muss. Ja, die Debatte, die jetzt so geführt wird, müsste man nicht verlangen, dass sie mehr Eigenkapital vorhalten. Ja, das ist doch so eine Geschichte, die man jetzt in den Zeitungen hat. Die Reform, es braucht doch jetzt nach der Katastrophe, braucht es eine Reform des Finanzwesens. Da gibt es die Diskussion, müsste man sie nicht zwingen, mehr, und dann gibt es noch das interessante Argument, und besseres Eigenkapital vorzuhalten. Bei mehr denkt man immer noch, man versteht noch, wovon die Rede ist. Die müssen Geld behalten und dürfen es nicht gleich wieder verleihen. Die müssen Reserven haben, damit sie für Ausfälle oder für Pflichten, die entstehen, wenn sie mal zahlen müssen, eintreten können. Jetzt heißt es auch noch besseres Eigenkapital. Jetzt hört man schon wieder, man erfährt darüber, Eigenkapital ist selber schon wieder eine Form von Kredit. Es ist gar nicht Geld, sondern es ist dann, Genussscheine sind Eigenkapital, während Schuldscheine Fremdkapital sind. Also richtig Unterschiede im Kredit sind dann Eigen- und Fremdkapital. Müssen wir jetzt nicht reingehen, es zeugt bloß davon, dass die in Wahrheit haben die überhaupt keine Reserven mehr. Und die Befreiung von der Notwendigkeit, Reserven zu haben, die der Staat ihnen durch das Refinanzieren ihrer Schulden durch frisches Geld eröffnet hat, befreit sie so 100% von der geschäftlichen Notwendigkeit, Reserven vorzuhalten. Dass das Vorhalten von Reserven schon wieder als staatliche Vorschrift existiert. Also der Staat sagt, jetzt braucht er, nach meiner Regel braucht er überhaupt keine mehr. Also komme jetzt ich und sage, gewisse, also was ich, 2% eure Bilanzsumme, 5% eure Bilanzsumme, 11% der Bilanzsumme, je nachdem, müsst ihr doch selber besitzen. Also wir waren jetzt immer bei dem Befreien von der vorgängigen Akkumulation. Jetzt ist dein Einwand und sagen wir mal, nehmen wir doch mal so, eine hundertprozentige Befreiung von der vorgängigen Akkumulation ist es weder nach der Seite des Kreditnehmers, der nur in Ausnahmefällen kriegt man Kredit, wenn man selber gar nichts vorweisen kann. Dann braucht es halt eine tolle Geschäftsidee. Noch ist die Unabhängigkeit von der vorherigen Akkumulation auf der Seite der Kreditgeber hundertprozentig. Auch da ist der Unterschied zwischen einem Entwicklungsland und einem etablierten kapitalistischen Staat wirklich 100 Jahre erfolgreiche Akkumulation. Der Unterschied macht sich geltend. Dennoch, auch von der faktischen Akkumulation, von der Höhe der Akkumulation, wie sie nun mal gelaufen ist, wird das Finanzwesen befreit dadurch, dass die Staaten den Banken die Gleichung Schulden sind wie Geld gewährleisten. Und das ist, wie gesagt, das große Schwungrad des Wirtschaftswachstums. Dass eben die ausgespähten Profitchancen selber den Kapitalvorschuss mobilisieren, mit dem sie wahrgenommen werden. Und nicht die Größe des nun mal vorhandenen Kapitalvorschusses entscheidet, was für Chancen wahrgenommen werden können. Diese Umkehrung, die finde ich sehr wichtig. Das ist der große Hammer eigentlich. Und genau der ist jetzt hier eben fraglich. Genau dieser Kern des modernen Kapitalismus, dieses Schwungrad ist jetzt zweifelhaft. Die Gleichung von Schulden und Geld, die der Staat den Banken garantiert, ist jetzt ausgerechnet auf der Seite des Garanten zweifelhaft. Geldkapital ist überakkumuliert. Es gibt zu viel Kredit, es gibt zu viel Versprechen zukünftiger Verwertung und es sind die Gelegenheiten, diese Versprechen einzulösen, nicht groß genug. Und diese Diskrepanz ist nicht dadurch zu heilen, dass der Staat immer mehr solche Schulden in die Welt setzt. Eigentlich wäre es nur durch Entwertung zu heilen. Aber Entwertung ist ja genau die Katastrophe, die vermieden werden soll. Und Entwertung ist wirklich eine Katastrophe in der modernen Gesellschaft. Es ist nicht bloß, dann werden Fabriken billiger, sondern dann ist das Geld kaputt. Dann sind die Renten kaputt. Dann ist wirklich der ganze Staat nach der Seite seiner Wirtschaft hin erstmal fertig. Insofern ist, was jetzt passiert, und auch die Maßnahmen, die ergriffen werden, überhaupt keine Überwindung der Finanzkrise, die vor 2 Jahren begonnen hat, sondern eigentlich ihr logisches Fortschreiten. Und da muss man mal was sehen, was ich interessant finde an dem Punkt. Es ist ein Fortschreiten von der Peripherie zum Kern. Los geht's mit einem einzelnen Geschäftsbereich und einer einzelnen Überspekulation. Ja, amerikanische Hypothekenkredite sind zu viel gehandelt, zu viel weiterverkauft, zu viel vervielfältigt worden. Dann geht die Pleite eines Segments des Finanzwesens zum Finanzwesen als Ganzen über. Das Finanzwesen kollabiert. Die Banken, die großen Banken der Welt sind pleite. Und die Staaten müssen sie retten. Und dann geht es Misstrauen vom Finanzwesen zu den Rettern. Zu den Garanten von Geld und zu den politischen Garanten der Gleichung von Geld und Kredit. Von Geld und Schulden. Jetzt ist die Frage, können die politischen Mächte die Gleichung eigentlich aufrechterhalten? Oder dann auch gleich, Welche der politischen Mächte kann für sich die Gleichung aufrechterhalten und welche muss die Entwertung, die fällig ist, hinnehmen? Vor 2 Jahren haben wir darüber gerätselt oder auch angekündigt, diese Finanzkrise hat auch noch ihre imperialistische Seite. Ja, war noch die Frage, was war man dazu sagen? Na, am Anfang war die imperialistische Seite gar nicht so zu sehen. Da hat sie im Wesentlichen drin bestanden, dass die großen kapitalistischen Staaten sich zur Kooperation verabredet haben und gesagt haben, man darf die Fehler von 1929 nie wieder machen. Keinen Abwertungswettlauf und keine Kreditbeschränkung. Was haben wir jetzt? Beides.